Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hallo Christoph.
Sophie, hast du nicht auch den Eindruck, es passiert so wahnsinnig viel in der Welt? In den Feiertagen war ein bisschen Ruhe so zwischen den Jahren, aber jetzt geht es mit den Nachrichten voll wieder los. Alice Weidel und Elon Musk treffen sich bei X und diskutieren die deutsche Innenpolitik. Jeden Tag passiert etwas. Kriege, Klimakrise, künstliche Intelligenz, alles ist super, super dicht.
Ehrlich gesagt, es fühlt sich manchmal an, als würde man ständig versuchen, mit einem vollen Wasserglas zu jonglieren. Und mit diesem Gefühl bin ich nicht allein, denn laut aktuellen Studien schauen 42% der Menschen mindestens zweimal täglich in ihre News-Apps. Und viele sagen aber trotzdem, sie fühlen sich überfordert.
Zweimal täglich klingt immer noch wenig. Wie oft schaust du rein?
Ich krieg Push-Benachrichtigungen, deswegen ich schaue mehr als zweimal täglich rein.
Okay.
Und von mir aus schaue ich auch noch öfters rein. Also puh, gute Frage.
Ich glaube, ich schaue zweimal täglich nicht rein, so ungefähr. Also, ich habe auf jeden Fall neulich gelesen, dass etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, sie vertrauen den Nachrichten, die sie konsumieren. Also nur die Hälfte. Die andere Hälfte glaubt es offensichtlich nicht. Gleichzeitig gewinnen Podcasts und Newsletter offenbar mehr Glaubwürdigkeit. Zumindest steigen sie in der Beliebtheitsskala weiter an. Social Media hingegen wird als Informationsquelle klar ziemlich häufig genutzt, aber zunehmend kritisch gesehen.
Ja, und das merkt man auch daran, dass die Frage nicht nur lautet, wie informieren wir uns, sondern auch, was macht das eigentlich mit uns? Viele wünschen sich wieder mehr Tiefgang und mehr Einordnung, also weg vom ständigen Scrollen hin zu Formaten, die ihnen wirklich Mehrwert geben. Es scheint, als wären wir in einer Art Nachrichtenzwiespalt. Wir wollen alles sofort wissen, aber gleichzeitig überfordert uns auch die Masse. Und die Frage ist dann doch, wie finden wir da die richtige Balance zwischen Geschwindigkeit, Tiefe und Verlässlichkeit?
Genau, und damit sind wir schon mitten im Thema, das wir heute besprechen wollen. Ein Spannungsfeld, hast du gerade geschrieben, ein Spannungsfeld, in dem sich nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, Leserinnen und Leser bewegen, sondern auch die Medienhäuser selbst. Ein Medienthema ist es, was wir heute besprechen wollen. Wie versuchen Medienhäuser, diesem wechselnden und sich immer weiter verändernden Bedarf gerecht zu werden? Und was können wir daraus lernen, auch für andere Branchen, aber vor allen Dingen für Gesellschaften und für Gesellschaften, die wie in Deutschland jetzt gerade Wahlen vor sich haben und sich Mitte Februar entscheiden müssen, wen sie denn wählen? Darüber sprechen wir heute.
Genau, und deswegen schauen wir heute auf eins der erfolgreichsten Medienhäuser. Es soll heute um die Zeit gehen. Nicht im Sinne von unserer Zeit, sondern ganz konkret um die Zeit, also das Medienhaus. Wie gelingt es in einer Welt voller Schlagzeilen und Eilmeldungen, einen Raum für Tiefe, Reflexion und Qualität zu schaffen?
Und für wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist wirklich spannend. Die Zeit ist ein Familienunternehmen. Sie gehört mit zur Holzbrink-Gruppe und sie hat es wie wenige andere Medien geschafft, den Spagat zwischen Tradition und Innovation gut hinzubekommen, ohne dabei ihrer Leser verlustig zu werden. Seit langer Zeit wächst die Printauflage. Es gibt immer mehr Ablegerzeitschriften. Aber die Zeit ist mittlerweile digital auch weit vorangekommen mit einem riesigen Angebot digitaler Artikel von Apps, Podcasts. Aber es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Live-Events. Wie schafft man eine solche Transformation? Auch das finden wir unternehmerisch interessant.
Genau, wie bleibt man als Medium in einer Welt relevant, die sich so schnell verändert wie nie zuvor? Und in einer Welt, wo die Konkurrenz eben einen Klick entfernt ist und die Aufmerksamkeitsspanne immer, immer kürzer wird.
Ja, und ob das mit der Aufmerksamkeitsspanne so stimmt, das wollen wir auch diskutieren. Das gilt bestimmt im Durchschnitt, aber gilt das auch wirklich für die Zeitleserinnen und Zeitleser? Das werden wir gleich hören. Also, wir werfen einen Blick hinter die Kulissen eines erfolgreichen Medienhauses. Auf geht's, starten wir in die Folge.
Starten wir in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Rainer Esser.
Rainer Esser ist ein deutscher Journalist, Jurist und Medienmanager. Seit 1999 ist Rainer Esser Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, die unter seiner Leitung ein starkes Wachstum erzielte. 2023 wurde er zum CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Rainer Esser engagiert sich zudem als Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburg Media School und sitzt im Beirat der Alfred-Krupp-Stiftung. Für seine Verdienste wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Medienmanager des Jahres und Medienmann des Jahres. Heute ist er bei uns und du hast mit ihm gesprochen, Christoph. Wir hören uns das Ganze an.
Dr. Rainer Esser, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Danke, Christoph Käse. Ich freue mich.
Die Zeit eilt von einem Erfolg zum nächsten. Sie ist wahrscheinlich einer der größten Medienerfolge in Deutschland. Sie hat sich verschrieben der Bildung,
Ich glaube, wenn die Zeit einen Untertitel hätte, dann würde man sagen, Bildung ist Arbeit. Das heißt, wenn man es liest, dann kann man sich tatsächlich fortbilden, dann kann man auch die Gesellschaft ein Stück weit verändern. Und trotzdem stecken wir, Herr Esser, in einer politischen Krise. Die Ränder wachsen, die Extremisten gewinnen an Zulauf. Die nächste Bundestagswahl macht wahrscheinlich die AfD noch stärker. Wie passt das zusammen, dass ein Blatt wie das Ihrige so erfolgreich sein kann und dass auf der anderen Seite offenbar Nichtbildung oder Unwissen dazu führt, dass der politische Rand weiter gestärkt wird?
Nun, Deutschland ist ein sehr großes Land, nicht? Wir haben 85 Millionen Einwohner. Und mit allen Zeitprodukten zusammen, inklusive unserer Podcasts, erreichen wir nur 20 Millionen davon. Diese Reichweite der Zeit ist sehr deutlich gewachsen, halt über unser Online-Portal, unsere 16 Magazine und auch über die Podcasts vor allem. Aber es ist halt doch immer noch eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Nische. Also die Masse der Bevölkerung erreichen wir auch mit der Zeit nicht. Diejenigen, die wir erreichen, ich glaube, die können wir erfreuen mit unterschiedlichen Standpunkten, mit Diskussionsfreude, mit Bildung, mit Wissen. Und ich glaube, die sind relativ safe, was ihre Freude an demokratischen Diskurs angeht. Aber
wissen Sie, wie Ihre Leserschaft wählt? Wird das erhoben?
Ja, wir machen natürlich, wir schauen regelmäßig, wie unsere Leserinnen und Leser so drauf sind. Und es wird Sie nicht wundern, dass, wenn wir von den Extremen sprechen, dass die blaue Partei, nicht die AfD, dass die tatsächlich 0% hat bei unserer Leserschaft. Und ansonsten verteilt sich das auf alle Parteien. Auch die Linke hat ein paar Prozent bei uns.
Die stärkste Partei in Ihrer Leserschaft ist die CDU?
Also CDU, SPD und Grüne liegen ziemlich gleich auf.
Sie hatten ja erst gerade schon angedeutet, wie breit das Produktportfolio der Zeit mittlerweile ist. Allein das ist ein bemerkenswerter Erfolg. Viele andere Medienunternehmen schrumpfen. Sie sind im Laufe der Zeit gewachsen. Als Sie angefangen haben bei der Zeit, gab es eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur die Zeit, das gedruckte Blatt. Es sind dann online dazugekommen, es sind die Zeitschriften, es sind die Podcasts dazugekommen. Erste Frage dazu, wie haben Sie das finanziert?
Wir haben das immer aus dem Cashflow finanziert. Wir sind ein Teil eines Familienunternehmens. Und Sie wissen, bei Familienunternehmen, die schauen darauf, dass ihre Beteiligungen, ihre Marken, dass die langfristig und nachhaltig wachsen. Und der schnelle Profit oder der maximale Profit jetzt im Vierteljahr oder im Geschäftsjahr ist nicht im Vordergrund. So, dass wir nie Probleme hatten, von den Gesellschaftern Finanzierung für neue Projekte zu bekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, alles, was wir neu gestartet haben, ging eher nach dem Motto, wir haben einen Plan. Wir haben auch natürlich ein bisschen Marktforschung gemacht und dann machen wir einfach mal und dann schauen wir, was passiert. So sind alle unsere Zeitschriften entstanden und unsere Podcasts entstanden, Shop, Reisen, Akademie, unser Studio. Wir starten einfach mit einer guten Idee und mit einem kleinen Invest. Und dann schauen wir, wie sich das so im Markt berappelt. Und wenn es gut läuft, dann wird nachgefüttert. Wenn es nicht gut läuft, dann schauen wir, dass wir es zum Erfolg bringen. Und wenn das dann auch nicht klappt, dann verschwindet halt auch mal wieder eine neue Idee.
Welche ist zuletzt verschwunden?
Naja, also was mir persönlich sehr zu Herzen gegangen ist, ich hatte jahrelang hier bei uns im Haus antichambriert, dass wir ein Golfmagazin machen, ein Zeit-Golf-Magazin. Und dann hatte ich nämlich in der Redaktion eine Freunde dafür gewonnen und den Hans-Bruno Kammertöns, der stürzte sich da drauf. Und die Anzeigenlage war relativ mau. Und ich habe dann immer kurz vorm Anzeigenschluss noch alle möglichen Kontakte wieder aktiviert und habe dann so ein paar Grays Anzeigen bekommen, nicht? So, weil wir dich kennen und dich mögen. Ne? Aber das war kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Wir haben nicht richtig rote Zahlen geschrieben, aber es war immer so hart an der Kante, nicht? Und mit einem unverhältnismäßigen Aufwand und auch in der Leserschaft wurde es, glaube ich, nicht so wahnsinnig hoch gerankt. Und dann mussten wir das leider, haben wir das dann eingestellt. Mhm.
Ich verstehe, das muss sie ins Herz getroffen haben, aber es gibt auch gute Nachrichten. Welche sind denn die, erfolgreichsten Zeitschriften?
Sehr viel Freude macht Zeitwissen. Mhm. Zeitwissen ist unser, ist auch unser erstes Magazin, das wir gestartet haben. Und damals haben wir zum Start alles falsch gemacht, was man falsch machen kann bei der Einführung einer Zeitschrift, weil wir hatten keine Ahnung, wie man Zeitschriften macht. Das hat halt eine andere Bildsprache, das ist eine andere, wie man die Geschichten bringt, die Inszenierung im Heft, das ist halt alles ganz anders als bei einer Zeitung. Und so haben wir bei Zeitwissen so über 5 Jahre, bis das Magazin dann mal schwarze Zahlen schrieb, sehr viel gelernt, wie man Zeitschriftengeschäft macht. Ne?
Was haben Sie falsch gemacht zum Beispiel?
Da war kein Spannungsbogen in dem Magazin drin, ja. Also und dann Magazin braucht viele kleine Rubriken auch und das Layout muss mich ein bisschen süffiger führen von einer Geschichte zur nächsten. Die Inszenierung ist eine andere als bei einer Zeitung. Und naja, das haben wir 5 Jahre dann gelernt und in einem anderen Haus wäre das vermutlich nach 2 Jahren dann eingestellt worden. Wir haben halt immer etwas länger Geduld und konnten deshalb diesen Lernzyklus dann abschließen, so dass die nächsten Zeitschriften dann deutlich schneller Break-Even hatten und deutlich professioneller auf den Weg gebracht wurden.
Und zweitgrößter, drittgrößter Erfolg?
Also der sicherlich der größte Erfolg, der ist ja in allen Häusern. Wir haben im Jahr 2008 relativ spät, aber dann sehr intensiv mit Zeit Online gestartet. Und was wir ein bisschen anders gemacht haben, die Zeit Online Redaktion war nicht ein Anhängsel der Zeit Print Redaktion, sondern die waren selbstständig mit einer eigenen GmbH, mit einem eigenen Chefredakteur, mit einem eigenen Profil und konnten sich deshalb auch sehr schnell, obwohl wir ein ziemlich später Starter waren, konnten sich dann aber sehr schnell ihren USP, ihre Besonderheit, ihre Stellung erarbeiten. Und heute sind wir sehr stolz auf Zeit Online. Wir haben jetzt mehr digitale, vollzahlende Zeitabos als gedruckte.
Mögen Sie die Zahlen vielleicht einmal ganz kurz sagen, wie viel zahlende Print-Abonnenten haben Sie, wie viel zahlende Online-Abonnenten?
Also wir haben bei der Zeit jetzt, nicht bei den Magazinen und bei der Akademie und so, nur bei der Zeit haben wir 480.000 vollzahlende Abonnenten. Ne? Also nicht so Billigheimer, so für 10 Euro oder so, sondern vollzahlende, die 300 Euro im Jahr bezahlen. Wir haben 480, 240 ist die Hälfte. Wir haben 260 vollzahlende Digitalabos.
Und zu welchem Preis bezahlen die Digitalabos?
300 Euro im Jahr.
Ah ja, die kosten das gleiche wie die Printabos. Weil oft ist es ja so, dass die Digitalabos deutlich preiswerter sind. Bei Tageszeitungen ist ganz üblich, dass die Tageszeitung im Monat ungefähr 60 Euro kostet, wenn sie eine überregionale Tageszeitung ist. Und dann kostet die Online-Ausgabe ohne die Printausgabe aber nur 10 Euro, also ein Verhältnis von 1:6 vielleicht oder 1:4. Sie haben aber sich von Anfang an drauf verlegt, dass beide gleich teuer sein sollen.
Ja, weil es besteht kein Grund, die Digitalausgabe günstiger zu machen, weil wir haben jetzt inzwischen 450 Redakteure an Bord und über die Hälfte von denen arbeiten für die Digitalausgabe. Und die bekommen die Ausgabe einen Tag früher schon, die sind schon am Mittwoch ab 18 Uhr, ist alles online gestellt. Ich bekomme das ganze Archiv der Zeit kostenlos dazu. Ich bekomme alle früheren Ausgaben, also und ich kann das. Wir haben eine native App, wir haben das PDF, die PDF-App, alle Zeitartikel der Printausgabe und die abgeschlossenen Ausgabe der die abgeschlossenen Artikel der Online-Redaktion sind verfügbar. Also die Digitalabonnenten bekommen deutlich mehr als die Printabonnenten. Und deshalb ist der ist auch gerechtfertigt, dass wir den gleichen Preis verlangen.
Nein, man muss da gar kein schlechtes Gewissen haben. Das, was Sie gerade so schön beschrieben haben, kann man ja bezeichnen als Price to Market. Sie nehmen das, was der Markt bereit ist zu bezahlen. Ganz zu Beginn der Digitalisierung gab es aber noch ganz stark dieses Price to Cost Argument. Mit anderen Worten, wenn ich den Druck nicht mehr bezahlen muss, ja teuer, das Papier, der Druck und vor allen Dingen auch die physische Auslieferung, die Remission, die ich dann irgendwie auch noch bezahlen muss, weil die Kioske das Recht haben, mir die nicht verkaufte Zeitung zurückzugeben. All das ist ja ein riesiger Kostenblock, den Sie bei Online per Definition nicht haben. Also würde man nur nach den Kosten gehen, und das wurde ja zu Beginn der Digitalisierung tatsächlich in vielen Verlagen erwogen, dann hätte der Online-Preis deutlich niedriger sein müssen. So haben Sie aber nie gedacht, sondern Sie haben gesagt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, die Leute kriegen sogar mehr inhaltlich und auf welchem Medium das kommt, ist am Ende egal und deswegen zahlen Sie das Gleiche.
Mhm. Ja, weil Online halt bieten wir deutlich mehr. Und wir haben auch eine sehr große Online-Redaktion. Ne? Wie ich eingangs schon sagte, das ist jetzt nicht Teil der Print-Redaktion, sondern wir haben neben die über 200 Print-Redakteure nochmal 250 Online-Redakteure aufgebaut. Ne?
Sie haben gerade beschrieben, dass die Online-Redaktion eine eigene GmbH ist, eigenen Chefredakteur hat, auch einen eigenen Ort hat. Ich glaube, die Hauptredaktion sitzt ja immer noch hauptsächlich in Hamburg, die Online-Redaktion sitzt in Berlin. Nun ist es bei anderen Häusern so, bei manchen, nicht bei allen, dass die Redaktionen sich kulturell auseinanderentwickeln, gerade weil sie zwei Chefredakteure haben, gerade weil es eine unterschiedliche Rechtsform ist, anderer Ort sitzen. Also man hat dann schnell Divergenz und auch Markendivergenz. Plötzlich ist das, was die Onliner machen, von der politischen Ausrichtung, von der Art des Schreibens, von der thematischen Wahl, natürlich anders muss es sein, aber so fundamental anders, dass es kaum noch unter die gleiche Marke passt. Also nehmen wir als Beispiel, vielleicht mal ohne den Kollegen und Kolleginnen zu nahe treten zu wollen, Stern TV hat mit Stern, dem gedruckten Magazin, schlicht nichts zu tun. Das hat historische Gründe, aber auch die genannten Gründe. Wo sind da die Grenzen? Wo sagen Sie, das geht zu weit auseinander? Oder wie bringen Sie die wieder auf einen gemeinsamen Kurs, sodass man das Gefühl hat, aha, das ist immer noch die Zeit?
Ah ja. Das ist das Zauberhafte hier an diesem Haus, dieser Spirit irgendwie geprägt noch von Bucerius, Dönhoff, Schmidt, auch wenn die Herrschaften schon sehr lange nicht mehr bei uns sind. Aber dieser Spirit des freundschaftlichen, zugewandten Diskurses, ja, dass man sich der Qualität verpflichtet fühlt und jetzt nicht so Buzzfeed-artig arbeitet nach schnellen Klicks. Also das ist im ganzen Haus hier. Also die meisten, die hier arbeiten, sind sehr stolz, hier zu arbeiten. Und die wissen um den Wert unserer Marke und unserer Position in der Gesellschaft und der Verpflichtung dieser Marke auch gegenüber, so dass diese Divergenz, die Sie gerade beschrieben haben, jetzt in unseren beiden Redaktionen nicht zu spüren ist. Auch wenn die einen in Berlin sind und ein bisschen jünger sind als die anderen und auch die natürlich online ist ja minutenschnell und das abgeschlossene Produkt ist auf die Woche ausgerichtet. Gleichwohl, also wenn Sie hier unsere Sommerfest sehen, da sind alle Brothers in Arms, da kommen alle aus Berlin angereist und viele frühere Printkollegen sind ja jetzt nicht nur mehr reine, ist ja keine reine Printredaktion, wenn die Hälfte der Auflage digital gelesen wird. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die bei dem abgeschlossenen Wochenprodukt arbeiten und die aus Berlin, also ein sehr freundschaftliches Miteinander und wir haben ja auch gemeinsame Ressorts inzwischen. Print und Online haben gemeinsame Ressorts. Der Online-Chefredakteur Jochen Wegner, der ist auch Teil der Chefredaktion von Giovanni Di Lorenzo. Der ist auch regelmäßig hier und macht auch einmal im Monat das Blatt mit. Also wir haben eine sehr enge Verzahnung der beiden Redaktionen.
Als ich das erste Mal, ich glaube, das war in den 80er Jahren, die Zeit besuchte, da galt noch als Umgangsform in Hamburg das Hamburger Dusi. Man sagte dann zu Helmut Schmidt nicht unnotwendigerweise, aber zu den anderen sagte man, Klaus könnten Sie freundlicherweise oder Rainer würden Sie netterweise Folgendes tun. Hamburger Dusi, ich vermute mal, das ist nicht mehr ganz so streng, aber wahrscheinlich noch vorhanden, aber in der Berliner Online-Redaktion wird doch wahrscheinlich durchgehend geduzt, oder? Oder wie haben sich die Umgangsformen bei Ihnen weiterentwickelt?
In Berlin selbstverständlich, ich glaube, da wurde nie mit Sie und mit Du und Vorname operiert. Das war hier in der Redaktion tatsächlich so, aber inzwischen duzen sich alle auch hier im Haus.
Tatsächlich. Das ist eine Kulturrevolution der ganz besonderen Sorte, dass sich bei der Zeit nicht mehr gesiezt wird. Das haben Sie, wie kriegen Sie das, Herr Esser, da Sie ja CEO schon seit langer Zeit der Zeit sind und natürlich den Zentrifugalkräften auch sinnstiftende, identitätsstiftende Maßnahmen entgegenhalten müssen, gerade in Zeiten von Covid, von nicht mehr im Büro arbeiten wollen, von Homeoffice. Wie machen Sie das kulturell? Viele andere Unternehmen versuchen, die Leute inzwischen ziemlich verzweifelt wieder zurück ins Büro zu kommen, sinnstiftende und teamstiftende, teamstärkende Events aus der Taufe zu heben und irgendwie alle dazu zu bringen, dass ein bisschen Gravitationskraft im Kern entsteht. Wie machen Sie das bei sich?
Es ist, wie ich eingangs sagte, wir sind Teil eines Familienunternehmens. Und diese familiäre Atmosphäre, die ist auch bei uns. Das heißt, wir sind sehr freundschaftlich hier zugewandt unterwegs im Haus. Wir haben eine sehr schöne Kantine. Da stehen nicht nur Stühle rum, sondern da gehen die Menschen gerne hin und da trifft man sich. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Dann haben wir hier jeden Tag, wenn man durchs Haus geht, ja, ein Einstand, ein Ausstand, ein Jubiläum, ein Geburtstag. Kolleginnen und Kollegen bringen ihre Kinder mit. Also hier ist, wie soll ich mal sagen, wenn man so durchs Haus geht, es wird natürlich viel gearbeitet, aber es ist auch immer eine gute Stimmung hier. Es ist, ich will nicht sagen, dass hier dauernd Partystimmung ist, aber es ist, da wird Kuchen, ich bekomme auch immer wieder Stücke Kuchen hier, weil irgendjemand, wie gesagt, ein Einstand oder ein Geburtstag feiert, ist eine gute Stimmung hier im Haus. Ist eine gute Stimmung hier. Und ich meine, das ist so lustiger. Man ist mit Freunden am Arbeitsplatz, als man sitzt alleine zu Hause in der Küche.
Gibt es bei Ihnen eine offizielle Homeoffice-Regelung?
Wir haben natürlich, als Covid um die Ecke kam, haben wir auch, da waren ja in den ersten Monaten, war es ja sogar verboten, in den Job zu kommen. Und dann, als es wieder aufgehoben wurde, haben wir eine Regelung gemacht, 2 Tage Homeoffice in Abstimmung mit dem jeweiligen Chef, Chefin oder Chef und ansonsten 3 Tage hier.
Mhm. Nun sind Sie selber nach meiner Beobachtung auch in der Öffentlichkeit intensiver unterwegs als in der Vergangenheit, vor allen Dingen bei LinkedIn. Sie haben jetzt, glaube ich, über 50.000 Followerinnen und Follower. Sie posten relativ viel, manchmal zu Inhalten des Blattes, Aufmachern, interessanten Geschichten, aber manchmal auch politische Stellungnahmen, zum Beispiel als Sarah Wagenknecht, die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer im Blatt bei Ihnen erschienen waren, haben Sie denen so eine Art offenen Brief bei LinkedIn geschrieben und Sie auch dazu ermuntert, Putin nicht nur Verständnis entgegenzubringen, sondern auch seine Schandtaten als solche zu benennen und den USA nicht nur Kritik vor die Füße zu werfen, sondern auch ihre Unterstützung für die Ukraine anzuerkennen. CEO äußert sich auch politisch. Das sieht man nicht überall und das machen Sie auch nicht schon immer so. Warum machen Sie das und was bestärkt Sie da drin?
Ja, Sie haben ja eingangs auch gesagt, dass unsere Demokratie im Augenblick doch ziemlichen extremen Kräften ausgesetzt ist. Ne? Es ist ja, die Zeiten sind ja deutlich facettenreicher und spannender geworden. Und ich denke, wenn man da Freude und die Möglichkeiten hat, sich auch in den Diskurs einzubringen, dann sollte man das tun. Ne? Ich bin auch ausgebildeter Redakteur. Ich schreibe gerne und dann habe ich da eine Möglichkeit, auch gelegentlich neben den Geschichten hier aus unserem Haus mal mich in diesen demokratischen Diskurs etwas einzumischen.
Vollen Respekt, und ich wäre der Letzte, der es kritisieren würde. Ich mache das ja auch selber, und Matthias Döpfner von Axel Springer macht das ja auch, wenn dann sehr qualifiziert und engagiert. Und trotzdem ist das eigentlich ein Minderheitenmodell geworden, zumindest in der Verlagslandschaft. Der angestellte Manager ist heutzutage ausgebildeter Betriebswirt oder Jurist und hat sich um die Zahlen zu kümmern und mischt sich selten in die öffentliche Debatte ein. Das ist anders als in früheren Jahrzehnten. Sie hatten gerade Gerd Bucerius angesprochen, Henry Nann, Rudolf Augstein, das sind alles Journalisten gewesen, die dann später mal in Herausgeberpositionen aufgestiegen sind oder in Geschäftsführerpositionen gewesen sind, die sich natürlich immer in den öffentlichen Diskurs eingemischt haben. Heute ist das weniger geworden. Die CEOs, mittelständische Unternehmen, jetzt nicht Medienunternehmen, sondern Industrieunternehmen, die äußern sich mal schlicht gar nicht, sondern nur über ihre Verbände. Auch die Chefs von DAX-Unternehmen, die Chefinnen, sehr selten bis gar nicht. Und deswegen ist das, was sie tun, absolut richtig und ehrenwert, aber trotzdem leider eine Randerscheinung. Woran liegt das, dass so viele Führungskräfte sich scheuen, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen?
Das finde ich ehrlich gesagt auch schade, ne? Weil gerade wenn es enger wird, für unser Gemeinwesen. Es wird immer mehr Politiker werden verächtlich gemacht. Es wird sukzessive daran gearbeitet, so ein bisschen den demokratischen Diskurs so zu erodieren. Ne? Da sollte sich eigentlich jeder, der die Möglichkeiten hat, auch engagieren und einstehen für das, was er gut und verteidigungswert findet. Weshalb die sich zurückhalten, das mag ein bisschen damit zusammenhängen, wie Sie sagten, das sind halt häufig Betriebswirte, ne, die sich auf ihre Zahlen konzentrieren. Meine Ausbildung ist halt deutlich breiter und deshalb habe ich da auch keine Hemmung, mich da etwas offensiver zu verhalten.
Sie sind Rechtsanwalt, Jurist und Journalist, tatsächlich breiter ausgebildet. Halten Sie das für ein und Kaufmann auch. Halten Sie das für einen Fehler, nicht nur für einen politischen Fehler, sondern vielleicht auch für unternehmerischen Fehler, dass viele Führungskräfte sich quasi schmal beschränken auf eine bestimmte Expertise, zum Beispiel die Zahlen in Ordnung zu halten? Das kann politisch schaden, das hatten Sie gerade ausgeführt, aber kann das auch unternehmerisch schaden, wenn man nicht gesellschaftlich oder nicht soziologisch genug denkt?
Also ich möchte mich da mit Ratschlägen ein bisschen zurückhalten für andere. Ne? Es ist sicherlich förderlich, wenn Führungskräfte, egal jetzt in welcher Position, sich auch gesellschaftlich interessieren. Neben ihren Zahlen und ihren Besorgen von Anzeigen und Abonnements, dass sie auch gesellschaftlich sich interessieren und da auch eine Meinung haben und sich einbringen. Ich glaube, das ist unserem Gemeinwesen förderlich. Ne? Ich meine, es gibt viele Menschen, die sind in Ehrenämtern auch unterwegs. Und diese Debatte um die Gutmenschen, ja, die finde ich, das ist auch wieder diese Erosion, die betrieben wird von Extremen, dass die sogenannten Gutmenschen schlecht gemacht werden. Gutmenschen werden so als Naivlinge dargestellt, die so ein bisschen Vogue und Link sind. Die Gutmenschen, das sind diejenigen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Wenn jeder nur auf seinen eigenen Vorteil achtet und auf sein kleines Betätigungsfeld und das zahlentechnisch maximal durchdringt, dann kann eine Gesellschaft nicht prosperieren. Es braucht Menschen, die über den Tellerrand hinausdenken, die sich engagieren über ihren Tellerrand hinaus, sonst läuft der Laden nicht. Also das betrifft Gutmenschen und das betrifft auch Menschen in Unternehmen, die sich engagieren. Und ich schaue auch bei Bewerberinnen oder Bewerbern, die ich gelegentlich hier habe. Was machen die denn noch außerhalb ihrer Qualifikationen, die sie jetzt als Fachleute für einen bestimmten Bereich qualifizieren? Nicht? Was machen sie in der Gesellschaft? Was machen sie privat? Was haben sie, wo sind sie noch unterwegs? Das nimmt immer einen guten Teil meiner Jobinterviews ein.
Mhm. Zum Abschluss, Herr Esser, lassen Sie uns nochmal auf Deutschland insgesamt schauen. Wir haben das fünfte Jahr in Folge jetzt eigentlich kein Wachstum mehr. Die Volkswirtschaft, Bloomberg hat das gerade in einer großen Geschichte herausgearbeitet, anlässlich des Misstrauensvotums des Bundeskanzlers. Unsere Volkswirtschaft ist heute 5% kleiner, als sie gewesen wäre, wenn sie ein bisschen gewachsen wäre. Wir verlieren deutlich an Wohlstand, obwohl wir uns immer als reiches Land bezeichnen. Mittlerweile ist das Bruttosozialprodukt pro Kopf fast halb so groß wie das der Schweiz. Wir verlieren industrielle Basis. Der Energiepreis und viele andere Faktoren treiben Unternehmen aus dem Land und am wichtigsten vielleicht in der Investoren- und Unternehmerschaft macht sich Zermürbung, Frustration, Endzeitstimmung breit. Die Leute investieren, aber sie investieren halt nicht mehr hierzulande. Klingt alles sehr traurig und besorgniserregend. Sind die Cassandras im Recht? Haben wir wirklich ein richtig fundamentales, strukturelles Problem? Abschließender Satz vielleicht noch. Bloomberg in der gerade besagten großen Geschichte über Deutschland hat gesagt, last exit. Also Deutschland bekommt diese Wende jetzt mit der nächsten Wahl entweder hin oder es ergibt sich im Zentrum Europas ein ganz fundamentales Problem. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das ist eine Gretchenfrage. Nicht? Da gibt es ja deutlich Berufenere als mich dazu, jetzt profund Stellung zu nehmen. Wie Sie sagen, also diese Rahmenbedingungen hier, nicht? Man kann das ja dann noch weiterführen, die 35-Stunden-Woche und Work-Life-Balance, was bei vielen doch sehr stark in den Vordergrund getreten ist. Und schauen Sie, ich bin sozusagen noch in einer Nachkriegsgeneration. Nicht? Bei meinen Eltern war noch aufbauen und ordentlich arbeiten und meine Mutter hat, glaube ich, noch 50 Stunden gearbeitet oder so. Ich kenne diese ganzen, wo ich bin, in diesen Wohltaten nicht groß geworden, in der jetzt viele, die jetzt in den Beruf kommen oder schon seit einigen Jahren sind, diese Atmosphäre, in der die groß geworden sind. Deshalb sehe ich auch schon, dass heute deutlich, ich meine, der Druck ist größer geworden, weil auch die technologischen Entwicklungen so wahnsinnig zugenommen haben. Der Druck auf den einzelnen Arbeitnehmer ist größer geworden, aber die Resilienz hat eher, glaube ich, etwas nachgelassen über die Jahrzehnte, weil halt es deutlich bequemer war in den, was weiß ich, 80er, 90er, 2000er Jahren, groß zu werden als in den 50er und 60er Jahren. Sei es drum, ich kann ja, es bringt nichts, wenn ich jetzt lamentiere und einstimme in den Chor derjenigen Bloomberg und sage, dieses Land wird jetzt mittelfristig weiter verlieren und wenn die nächste Regierung es nicht bringt, dann wird hier in Zentraleuropa ein Vakuum entstehen. Ich kann nur schauen, ich persönlich, was kann ich, mein kleines Schärf dazu beitragen, dass dem nicht so ist. Ne? Und deshalb schauen wir hier bei der Zeit, dass wir so innovativ wie möglich sind, dass wir vor der Welle schwimmen, dass wir unsere Produkte besser machen und dass wir ein Gegenbeispiel liefern. Es geht auch anders. Ne? Bei uns wird hier jammert überhaupt niemand. Hier gibt es kein Ja-Aber, sondern wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit. Wir arbeiten sehr eng hier im Haus zusammen und wir schauen, dass wir jedes Jahr wachsen. Wir sind jetzt in den letzten Jahren auch ordentlich gewachsen, auch wenn die Anzeigen nicht so dolle laufen. Die Auflage wächst, unsere Produkte werden besser, unsere Reichweite wird größer. Und das ist das einzige Schärf, was ich jetzt in dieser etwas betrüblichen gesamtwirtschaftlichen Situation beitragen kann, dass wir halt ein Unternehmen sind, das anders läuft, das besser läuft. Und ich bin zuversichtlich. Was uns angeht, bin ich zuversichtlich. Und auch was die allgemeine wirtschaftliche Situation angeht, das ist immer so wunderbar, dieses Rumunken. Ne? Die Typen, die da immer rumlaufen und alles schlecht reden. Und das ist nicht alles schlecht hier. Es gibt die Wissenschaft in Deutschland, ist weiterhin spitze. Wir haben mit Max Planck haben wir ein Institut, das jedes zweite Jahr Nobelpreisträger rausbringt. Wir haben immer noch wahnsinnig viel Patente. Ich glaube, fast so viele wie das große China. Also das Land ist jetzt nicht doomed, ne? Aber es müssen tatsächlich ein paar Hausaufgaben jetzt gemacht werden. Also ich bin zuversichtlich. Und auch die ganzen Ausländer, die jetzt gekommen sind, ne? Die jetzt zum Teil auf unserer Tasche liegen. In ein paar Jahren und in 5, in 10 Jahren werden die hier Steuern zahlen. Und da werden die hier in Jobs sein. Und dann werden wir uns freuen, dass die da sind. Und dass unsere Bevölkerung nicht wie in Japan schrumpft, sondern dass sie zumindest stabil ist, ne? Aber man muss, im Augenblick ist ein Tal der Tränen, das ist sicherlich so. Aber wir haben, glaube ich, eine gute Chance, aus diesem Tal der Tränen auch wieder ordentlich rauszukommen. Ne? Aber so Wirtschaftswachstum, wie das der Olaf Scholz da sagte, ne? Jetzt kommt demnächst ein neues Wirtschaftswunder, ne? Das kommt nicht. Ne? Das kommt nicht. Dafür gibt es zu viele neue Stars auf der Weltbühne, die auch ihr Schärf am Wohlstand haben wollen. Aber ich glaube, dass wir da auch weiterhin vorne und gut mitspielen werden.
Das haben Sie ganz wunderbar zusammengefasst, Herr Esser. Ich glaube, Karl Popper war es, der gesagt hat, Optimismus ist Bürgerpflicht und das gehört dazu. Es ist auf jeden Fall Unternehmerpflicht, oder?
Ja, Zuversicht ist alternativlos, um mal dieses Wort von Frau Merkel zu benutzen.
Genau, und für genau diesen Ansatz der Alternativlosigkeit ist sie ja mit ihrer Biografie stark kritisiert worden, auch von Ihnen. Aber das ist völlig richtig, Zuversicht gehört mit dazu. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben, Herr Esser. Ihnen weiter viel Erfolg.
Dankeschön. Danke, Herr Käse. Tschüss.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, die Zeit profitiert von der Struktur eines Familienunternehmens, das auf langfristigen Erfolg setzt, statt auf schnellen Profit. Neue Projekte werden zunächst im kleinen Rahmen getestet, angepasst und bei Erfolg skaliert. Das bedeutet, Unternehmen sollten mehr Mut zur Iteration zeigen. Der Fokus auf nachhaltige Entscheidungen statt auf kurzfristige Gewinne schafft Raum für Innovation und Anpassungsfähigkeit, gerade in schnelllebigen Branchen wie den Medien. Deswegen finde ich, die Zeit hat den digitalen Wandel als Chance begriffen und in eine eigenständige Online-Redaktion mit klarem Profil investiert. Das Ergebnis? Die digitalen Abos übersteigen fast die gedruckten und der Preis bleibt gleich, da der Mehrwert digitaler Inhalte klar kommuniziert wird. Wir lernen daraus, digitale Transformation gelingt nur, wenn sie ernsthaft betrieben wird. Unternehmen sollten digitale Produkte nicht als günstigen Abklatsch von physischen Angeboten positionieren, sondern ihren Mehrwert aktiv herausstellen, sei es durch Zusatzinhalte, Nutzerfreundlichkeit oder Exklusivität. Und ich finde, dass das Beispiel der Zeit zeigt, dass Unternehmen, die auf Werte und Sinnstiftung setzen, langfristig besser aufgestellt sind, wirtschaftlich und gesellschaftlich. In einer Welt voller Unsicherheiten schaffen starke Werte Orientierung sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie können Unternehmen über Profit hinaus gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und gleichzeitig ihre Innovationskraft steigern? Die Antwort könnte in einer wertebasierten Führung liegen, die Mut, Nachhaltigkeit und klare Position vereint.
Ich nehme 4 Punkte mit. Erstens. Wunderbare Preisfindung, Price to Market nennt man das. Man berechnet den Kundinnen und Kunden das, was sie bereit sind auszugeben. Auch wenn die Kosten bei digital viel niedriger sind als bei Print, weil Druck, Vertrieb und so weiter wegfallen, kann man denselben Preis nehmen. Ganz selbstbewusst Price to Market und nicht Price to Cost. Der zweite Punkt, ein Gedanke Rainer Essers, der mir wirklich gut gefallen hat, seine Philippika zugunsten der Gutmenschen. Gutmenschen werden immer so schnell abgetan, aber er sagt, Gutmenschen sind diejenigen, die unser Land am Laufen halten, die sich engagieren, die Gemeinde, die Gemeinschaft zusammenhalten, sie einfach als Gutmenschen abzutun, ihnen vorzuwerfen, dass sie sich für andere engagieren, das ist nicht die richtige Denkweise. Ich glaube, mit diesem Punkt hat er recht. Drittens, Kultur und Unternehmenskultur, du hattest das gerade schon gesagt, Sophie, sind für den Erfolg eines Unternehmens extrem wichtig. Dieses nicht greifbare Gefühl, bei einer ganz bestimmten Firma zu arbeiten und sich da tatsächlich beim Kuchenessen, bei den vielen Geburtstagen, Ein- und Ausständen zu treffen, das wird unterschätzt. Die Zeit übertreibt es nicht mit dem Zwang zur Rückkehr ins Büro, aber es ist interessant, offenbar bei der Zeit auf den Fluren dabei zu sein und mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Eine Kultur, eine fast familiäre Kultur, die es attraktiv erscheinen lässt für viele offenbar, sich auf den Fluren und in den Büros sehen zu lassen. Das trägt entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei. Und viertens und letztens, Digitalisierung anzugehen, nicht als Ersatz für traditionelle Produkte, auch nicht als Erzfeind der traditionellen Produkte, sondern als sinnvolle Ergänzung. Digital funktionieren vielleicht Dinge, die bei Print nicht funktionieren und umgekehrt, beides holistisch sich ergänzend zu verstehen. Guter Ansatz, hat die Zeit gut hinbekommen. Viele andere auch, aber die Zeit in ganz besonderer Art und Weise. Das waren meine vier Punkte. Und das, Sophie, war es auch schon wieder für diese Folge des High Podcasts, oder?
Genau, wir sind schon wieder am Ende angekommen und wir sind natürlich auch wieder nächste Woche für euch da. Wann, Christoph?
Am kommenden Dienstag um 5.55 Uhr mit neuen frischen Themen und einem interessanten Gast bzw. einer interessanten Gästin. Also.
Genau, also schaltet auch wieder dann ein, wenn es heißt High Podcast, der Podcast für Innovationen, Trends und alles, was die Zukunft bewegt. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war der HiPodcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.